SR Info. Bilanz am Abend.
Seien Sie gegrüßt. Bis 18 Uhr haben wir unter anderem diese Themen hier für Sie. Anleitungen zur Auswahl, was die Wahlempfehlungen der Union übers Koalieren sagen. Raus und weg. Die fatalen Auswirkungen eines möglichen Stopps der USA-Entwicklungshilfe. Und mehr Hilfe statt einfach nur wegschaffen. Die Vereinten Nationen und die Menschen in Gaza. Jochen Marmit begrüßt Sie. Noch ist nicht gewählt, in gut zwei Wochen steht das an, aber schon jetzt wird heftig darüber nachgedacht, wer soll denn dann eigentlich in Form einer Koalition regieren? Frisch Öl ins Feuer der Spekulation hat da Friedrich Merz von der Union gegossen. Er sagte, für die FDP sei, Zitat, jedes Prozent zu viel. Er mag aber auch nicht mit den Grünen koalieren. Farbentechnisch bleibt dann noch unter anderem schwarz-rot. Wie der aktuelle ARD-Deutschland-Trend herausgefunden hat, macht sich die große Mehrheit der Deutschen ernste Sorgen, ob überhaupt eine stabile Regierung zustande kommen wird. Farbenlehre im Wahlkampf mit einem Fokus auf Wirtschaft. Hans-Joachim Viehweger.
Eine ungewöhnliche Demo ist das Ende Januar in Berlin. Wirtschaftsvertreter wie Marie-Christine Ostermann vom Verband der Familienunternehmer sind zu einem Wirtschaftswarntag zusammengekommen.
Bis wir Unternehmer auf die Straße gehen, muss schon sehr viel passieren. Aber es brennt an allen Ecken und Enden.
Vor der Bühne haben sich Spitzenpolitiker von Union und FDP versammelt. Bei Wirtschaftsthemen herrscht traute Eintracht zwischen Schwarz und Gelb. Aber nicht beim Kampf um die Wählerstimmen. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz will keine Rücksicht auf die FDP nehmen, zumal diese mit 4% in den Umfragen am Wiedereinzug in den Bundestag scheitern könnte.
Und das sind 4% verlorene Stimmen für die FDP und 4% für uns, die wir brauchen könnten.
So Merz im Gespräch mit dem WDR. Dabei setzen gerade Vertreter der Wirtschaft weiter auf Schwarz-Gelb. Beispielsweise Stefan Wolf, der Chef der Metallarbeitgeber, der ebenfalls beim Wirtschaftswarntag gesprochen hat. Selbst CDU-Mitglied wirbt er in Anzeigen zusammen mit anderen Unternehmern für eine starke FDP.
Die Lage des Standorts Deutschland ist dramatisch. Wir müssen den Standort retten. Die Frage ist doch, in welcher Konstellation ist das machbar? SPD und Grüne wollen ein Weiter-so. SPD und Grüne verhindern damit die notwendigen Kursänderungen. Die Union hingegen hat sie unter Friedrich Merz neu aufgestellt. Die FDP will ebenfalls eine Wirtschaftswende.
Das Problem, selbst wenn es die FDP wieder in den Bundestag schaffen sollte, eine Mehrheit für Schwarz-Gelb, wie sie sich Wolf wünscht, ist laut Umfragen in weiter Ferne. Dass Merz vor diesem Hintergrund einen Wahlkampf auf Kosten der FDP macht, kann der Politikwissenschaftler Uwe Jun mit Blick auf mögliche Koalitionsverhandlungen gut nachvollziehen.
Er will aus einer Position der Stärke kommen und da hilft ihm jede Stimme, jedes Prozent mehr. Und deswegen hat er eben darauf aufmerksam gemacht, dass die FDP an der 5%-Hürde scheitern könnte und dass das eben dann zum Nachteil sogar des bürgerlichen Lagers ausfallen könnte für Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen, die ja im Moment wahrscheinlicher sind.
Doch nicht alle in der CDU gehen da mit. Die frühere Familienministerin Christina Schröder, die sich jetzt in der Denkfabrik R21 engagiert, bezweifelt, dass es nur Wechselwähler zwischen Union und FDP gibt.
Gerade unter den Wählern, die vielleicht in den letzten Jahren eher Nichtwähler waren oder die wir an die AfD verloren haben. Gerade unter diesen Wählern gibt es ja eine große Sehnsucht nach einer Politikwende. Und für eine solche fundamentale Wende in den großen Themen dieses Wahlkampfs, in der Wirtschaftspolitik, in der Migrationspolitik, dafür stehen ja die bürgerlichen Parteien.
Immerhin konnten im jüngsten ARD-Deutschland-Trend sowohl Friedrich Merz als auch Christian Lindner bei der Frage nach der Politikerzufriedenheit jeweils mehrere Prozentpunkte gewinnen. FDP-Chef Lindner will darauf beim anstehenden Parteitag am Sonntag aufbauen. Mit seiner klaren Absage an eine Koalition mit den Grünen will er einem Bündnis von Schwarz-Gelb noch einmal einen Schub verleihen. Um die Wählerstimmen wird er dabei aber selber kämpfen müssen. Unterstützung durch die Union kann er sich nach der Ansage von Friedrich Merz jedenfalls nicht erhoffen.
Machen wir an dieser Stelle mal einen Check. Aus Brüsseler Sicht, speziell genau die Asylpläne der Union und die Realität. Unionskanzlerkandidat Merz hat für den Fall seiner Wahl ja eine Garantie abgegeben für eine Wende in der Asylpolitik. So soll der weitere Zugang von Asylbewerbern strikt begrenzt, die Zahl der Abschiebungen erhöht werden. Kritiker sprechen von einem deutschen Alleingang. Ein gemeinsames europäisches Vorgehen wäre damit gefährdet. Unser Korrespondent Matthias Reiche in Brüssel, der ordnet das jetzt einmal ein.
Dauerhafte Grenzkontrollen und Zurückweisungen auch von Asylsuchenden.
Am ersten Tag im Kanzleramt will der CDU-Chef dem Bundesinnenministerium die dafür nötigen Anweisungen geben. Selbst wenn Friedrich Merz dafür einen Koalitionspartner fände, würde er damit sicher gegen EU-Recht verstoßen, ist Luxemburgs Innenminister Leon Gloden überzeugt. Nach dem Schengener Grenzkodex dürfen Kontrollen immer nur für ein halbes Jahr angeordnet werden und das längstens für 3 Jahre. Denn der freie Reiseverkehr sei eine der größten Erfolge der Europäischen Union, sagt der luxemburgische Minister, und man müsse verhindern, dass in den Köpfen der Menschen neue Grenzen entstehen.
Schengen is one of the most important achievements of the EU and we have to avoid that borders will be fixed in the mind of our EU citizen.
Wenn sich ein Bundeskanzler Merz über europäisches Recht hinwegsetzen würde, muss er mit Widerstand innerhalb der EU rechnen. Auch wenn die meisten Mitgliedstaaten seinen härteren Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik begrüßen. Aber es dürfe kein nationaler Alleingang werden, sagt Österreichs Innenminister Gerhard Karner. So werde sein Land Zurückweisungen nur auf europäischer Ebene, vorzugsweise an den Außengrenzen, akzeptieren, nicht aber an der deutsch-österreichischen Grenze.
Ich halte es prinzipiell für gut und denke, insgesamt für Europa ist es gut, dass auch Deutschland hier konsequenter und robuster wird in den Maßnahmen und beispielsweise mehr Abschiebungen durchführt. Aber ich wiederhole, so wie in Österreich illegale Migration bekämpft wird, wird auch die illegale Zurückweisung bekämpft und das sei auch an dieser Stelle sehr klar gesagt.
Sehr wahrscheinlich würden Zurückweisungen an den Binnengrenzen gegen die Dublin-Verordnung verstoßen, die besagt, dass in jedem Einzelfall geprüft werden muss, welches Land für den Asylantrag zuständig ist. Vor der Rückführung wäre dann in jedem Fall ein Konsultationsverfahren mit dem betreffenden Staat nötig. Allerdings steht die sogenannte Dublin-Regel, wonach Asylsuchende in dem Mitgliedsland ihren Antrag stellen müssen, indem sie zuerst EU-Boden betreten haben, seit Jahren nur noch auf dem Papier. Die EU verabschiedete deshalb im vergangenen Jahr im Rahmen des gemeinsamen europäischen Asylsystems eine Neuregelung als Ersatz für die Dublin-Verordnung. Doch wird diese Reform erst im Sommer 2026 vollständig umgesetzt sein, weshalb nicht nur Deutschland bis dahin auf eigene Regeln setzen will. Auch EU-Innenkommissar Magnus Brunner sieht da durchaus Handlungsbedarf.
Wir wissen alle, dass die bisherigen Regeln nicht wirklich funktioniert haben und dass es hier Bedarf gegeben hat, auch die Regeln zu ändern. Also ich habe durchaus Verständnis, dass der Ruf da ist, die Regeln zu verändern.
Bereits klar ist, dass die EU-Kommission wahrscheinlich schon im März eine neue Richtlinie für Rückführungen vorlegen wird, die ganz im Sinne auch von Friedrich Merz ausfallen dürfte. So soll es den Ländern erlaubt werden, die Bewegungsfreiheit abgelehnter Asylbewerber drastisch einzuschränken, sie beispielsweise auch in Ausreisezentren unterzubringen. Diese könnten sich dann auch außerhalb der EU befinden, selbst wenn die betroffenen Personen keinerlei Verbindung in diese Drittstaaten haben.
Wer zuerst auf sich selbst schaut, der übersieht vielleicht den einen oder die andere weiter weg. Wer es aber unmöglich macht, anderen weiter weg zu helfen, der will das so. US-Präsident Donald Trump, er will beinahe die gesamte Entwicklungshilfe der USA stoppen. USAID heißt die. Und die steht damit vor dem Ende. Von den rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen weltweit nur noch 300 übrig bleiben. Es wurden bereits erste Kliniken in über 25 Ländern nun geschlossen. Die Begründung ist übrigens, mit diesem Schritt sollen Verschwendung und Missbrauch durch die Behörde abgestellt werden, so der Präsident Anne Schneider.
Andrew Natsios hat die Behörde unter George W. Bush geleitet. Er ist entsetzt über die Entscheidung, USAID fast komplett zu schließen. Er sagte auf PBS:
We can't field disaster assistance response team.
Unsere Katastrophenschutzteams können nicht mehr arbeiten. Die haben wir vor 35 Jahren gegründet und die sind bei Katastrophen auf der ganzen Welt im Einsatz. In Bürgerkriegen, bei Flüchtlingskatastrophen und Erdbeben. Auch unser Programm zur Ausrottung der Kinderlähmung ist gestoppt, weil die Missionen geschlossen sind. Für den Kahlschlag bei den Bundesbehörden hat US-Präsident Trump eine extra Abteilung für Regierungseffizienz geschaffen, DOGE genannt. Geleitet wird sie von Elon Musk. Der Tech-Milliardär war schon vorher für seinen eher rüden Führungsstil bekannt und hat auch bei der neuen Aufgabe nicht lange gezögert. Seine Mitarbeiter haben sich am Montag in Rambo-Manier Zugang zu der Behörde und zu privaten Daten der Beschäftigten verschafft. Die Mitarbeiter bekamen eine E-Mail, sie sollen im Homeoffice bleiben. Seitdem ist auch die Website von USAID nicht mehr zu erreichen. Am Dienstag gab es Proteste vor dem Hauptgebäude der Entwicklungshilfebehörde in Washington. Darunter Abgeordnete der Demokratischen Partei, aber auch einige Beschäftigte, die ihr Gesicht hinter einer Maske oder einem Schal versteckt haben. Durch die Anordnung, die Auslandshilfe und alle USAID-Projekte einzustellen, wurden 3.000 von uns entweder beurlaubt oder ganz entlassen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Sagt diese Frau, die für einen Subunternehmer von USAID gearbeitet hat. Sie verliert mit dem Job auch ihre Krankenversicherung. Aber wieso das praktische Aus für die US-Entwicklungshilfe? Dass es der neuen US-Regierung hier nicht nur um ein Sparprogramm geht, macht Trumps Pressesprecherin Caroline Leavitt deutlich. Die Behörde war Trump und seinen Anhängern einfach zu woke. $1.5 Millionen für mehr Diversität an serbischen Arbeitsplätzen, 75.000 für die Produktion eines diversen Musicals in Irland, 47.000 für eine Transgender-Oper in Kolumbien. Ich möchte nicht, dass mein Geld für diesen Mist ausgegeben wird. Der ehemalige Chef von USAID, der Republikaner Andrew Natsios, sieht hier ein Managementversagen der Regierung Trump. Anstatt die Behörde komplett zu schließen, könnte die Führungsriege ausgetauscht werden. Schon immer hätten sich die Programme der Behörde nach einem Regierungswechsel verändert. Wenn der Präsident ein Republikaner war, dann gab es auch eher konservative Programme, bei einem Demokraten eher progressive. Die Programme, an denen sie sich stören, die sind die der Biden-Administration. Die haben die Beschäftigten nicht von sich aus aufgelegt. Sie wurden dazu angewiesen. Warum beschuldigen Sie die Mitarbeiter für etwas, was Joe Biden getan hat? 9.700 dieser Mitarbeiter werden jetzt ihren Job verlieren und noch schlimmer, in vielen Krisenregionen werden Kinder keine Impfung mehr bekommen und viele Familien schlicht nichts mehr zu essen haben. Seit Montag verrotten allein Lebensmittel für $35 Millionen in amerikanischen Häfen. Und selbst wenn sie je verschifft werden, wird es vor Ort niemanden mehr geben, der sie verteilen kann.
Weltweit fallen die Reaktionen auf diese Ankündigungen zumeist mit Entsetzen aus. Auch die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD befürchtet schwerwiegende Folgen, die dann auf alle Seiten zukommen, weil eben, wie sie sagt, diese Zusammenarbeit mehr bedeute, als in Anführungszeichen nur Lebensmittel zu verteilen.
Die USA haben sehr stark im Gesundheitsbereich mitfinanziert, bei der Frage AIDS, Tuberkulose, Malaria, HIV, aber auch in der Frage überhaupt, die nächste weltweite Pandemie zu verhindern. Und wenn man das jetzt alles von einem Tag auf den anderen stoppt, wird es wieder mehr Menschen geben, die sich infizieren, wird es wieder mehr Kinder geben, die sterben.
Vor allem Russland und China könnten zudem davon profitieren, so die Ministerin im ARD-Interview, und das auch im Hinblick auf weitere Aufbau und Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern.
Wir sind auch wirtschaftlich klug beraten, in diese Partnerschaften zu investieren, den Zugang zu Rohstoffen nicht komplett China zu überlassen, den Zugang zu den Regionen, wo im Moment der Terrorismus am stärksten ist, nicht alleine Russland zu überlassen, sondern selber in diese Länder mit zu investieren.
Schulze betonte, Deutschland werde die Entwicklungszusammenarbeit nicht kürzen. Klar sei aber auch, dass man in Europa die Summe von rund 40 Milliarden Euro jährlich, die bisher von den USA kamen, nicht ersetzen könne. Damit zu einer weiteren Ankündigung des US-Präsidenten. Er wirft dem Internationalen Strafgerichtshof Machtmissbrauch vor, weil das Gericht habe unbegründete Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Netanyahu und den damaligen Verteidigungsminister Gallant erlassen. Und er hat schon Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof angeordnet. Sabina Fritz mit Lob dafür und Tadel dagegen.
Europa wird immer für Gerechtigkeit stehen und internationales Recht respektieren. Ursula von der Leyen.
Es wird Zeit für Ungarn zu überdenken, was wir in internationalen Organisationen machen, die unter US-Sanktionen stehen. Ein neuer Wind bläst durch die internationale Politik. Wir nennen es den Trump-Tornado. Viktor Orbán, ungarischer Regierungschef.
Die Sanktionen bedrohen die Unabhängigkeit des Gerichtes und beschädigen das gesamte internationale Strafjustizsystem. EU-Ratspräsident Antonio Costa.
Es war vielleicht ein Zufall, aber Ratspräsident Antonio Costa hatte erst wenige Stunden vorher den ICC in Den Haag besucht, als die Nachricht von den Sanktionen bekannt wurde. Die Richter durften davon nicht überrascht worden sein. Nachdem sie gegen den israelischen Premierminister Netanyahu und seinen damaligen Verteidigungsminister einen internationalen Haftbefehl verhängt hatten, drohten Teile der US-Regierung mit Sanktionen. Bereits im Sommer verabschiedete die Mehrheit der amerikanischen Abgeordneten ein entsprechendes Gesetz. US-Präsident Trump hat dieses jetzt per Dekret in Kraft gesetzt. Danach kann Mitarbeitern am Gericht und ihren Angehörigen die Einreise in die USA verboten werden. Ihr Zugriff auf Vermögen in den Vereinigten Staaten wird gestoppt. Der Strafgerichtshof hat sich in den vergangenen Wochen bereits auf dieses Szenario vorbereitet. So wurde Mitarbeitern geraten, ihr US-Konto zu schließen. Europäische und britische Firmen haben dem Gerichtshof bereits ihre Zusammenarbeit angeboten. Daniel Freund, EU-Abgeordneter von den Grünen und Mitglied im Justizausschuss, erklärt, was Europa noch tun kann.
Wir müssen Trump und seiner Regierung klar machen, dass Europa hier nicht einfach nur tatenlos zuschaut. Es braucht jetzt eine entschiedene Reaktion, um die internationale Rechtsordnung zu verteidigen. Hier müssen alle Optionen auf den Tisch und die EU hat immer auch die Möglichkeit, ihrerseits mit Sanktionen zu reagieren.
Auch aus den europäischen Hauptstädten kommt Kritik. Bundeskanzler Scholz erklärte, damit würde eine Institution aufs Spiel gesetzt, die sicherstellt, dass Diktatoren nicht einfach Menschen verfolgen und Kriege beginnen. Die Niederlande, das Heimatland des Gerichtshofes, bedauerte die Entscheidung. Die USA und Israel sind nicht Mitglied des Internationalen Gerichtshofes. Deshalb, so Präsident Trump, seien die Ermittlungen gegen die israelischen Politiker unzulässig. Da aber die Palästinenserregierung den Gerichtshof anerkannt und seine Regeln unterschrieben hat, kann das Gericht gegen Israel und seine Taten in den Palästinensergebieten vorgehen. Eine ähnliche Konstruktion gilt für die Ukraine und Russland. Der Internationale Strafgerichtshof hat auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine angeklagt. Ein Haftbefehl hat für die Betroffenen erhebliche Auswirkungen. Ihr Reisegebiet ist stark eingeschränkt. Sobald jetzt Putin oder Netanyahu in ein Land reisen, das Mitglied beim Internationalen Strafgerichtshof ist, zum Beispiel nach Deutschland, müssten sie festgenommen werden.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Weitere Nachrichten des Tages hat Roswitha Böhm.
Der Gaspreis ist an den europäischen Märkten deutlich gestiegen, und zwar auf gut 55 Euro pro Megawattstunde. Gründe dafür sind die derzeit niedrigen Speicherstände sowie die Erwartung kälterer Temperaturen in den kommenden Tagen. Der durchschnittliche Füllstand in der EU ist auf zuletzt knapp 51% gesunken. Vor einem Jahr waren es zu dieser Zeit noch knapp 68%. Die Gasvorräte sinken seit Ende des Jahres. Verstärkt wird der Effekt durch das relativ windstille Wetter. Dadurch ist die Produktion von Windenergie niedriger als sonst. Der Landesbehindertenbeauftragte Schmaus fordert eine bessere Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen im Saarland. Schmaus spricht sich für ein weiteres sozialpädiatrisches Zentrum aus. Es solle an der Uniklinik Homburg entstehen, um dort vor allem schwerst- und mehrfach behinderte Kinder medizinisch zu versorgen. Bisher gibt es im Saarland nur an der Marienhausklinik Kohlhof in Neunkirchen ein sozialpädiatrisches Zentrum. Nach Auffassung des Landesbeauftragten Schmaus reicht das aber nicht aus. In Neunkirchen gäbe es Wartezeiten von bis zu 3 Jahren und eine Warteliste mit über 1000 Kindern. Ab Montag ist in allen saarländischen Städten und Gemeinden die Briefwahl möglich. Wie Landeswahlleiterin Zöllner dem SR mitteilte, können die Briefwahlunterlagen in den Wahlämtern der Kommunen abgegeben werden. Auch direkt vor Ort kann man dann schon wählen. In Völklingen oder Saarbrücken sind die Ämter bereits seit einigen Tagen geöffnet. Bürgern, die per Post wählen, empfahl Zöllner, den Wahlbrief bis spätestens Donnerstag, 20. Februar, abzuschicken. An der Hochschule der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken wird am Abend die Jahresausstellung der Studierenden eröffnet. Gezeigt werden Arbeiten aus Kunst und Design von Studierenden aller Studiengänge. Bei der Eröffnung werden auch die Preisträger des Peter- und Luise-Hager-Preises bekannt gegeben. Teile des Programms finden auch am zweiten HBK-Campus in Völklingen, im Kuba-Kulturzentrum in Saarbrücken und im Institut für Aktuelle Kunst in Saarlouis statt.
Die Dringlichkeitssitzung des UN-Menschenrechtsrats zur Situation im Osten der Demokratischen Republik Kongo war mehr als nötig. Denn die Warnung von UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk heute zeigt, die Gewalteskalation im Großraum der Millionenstadt Goma im Ostkongo hat alleine schon mindestens 3000 Menschenleben gefordert. Seit Jahresbeginn nehmen die Kämpfe dort immer weiter zu und die internationalen, auch diplomatischen Gegensätze werden immer heftiger. Katrin Hondl hat heute auch Volker Türk zugehört.
Si rien n'est fait, le pire et peut-être encore à venir.
Wenn jetzt nichts getan wird, dann könnte das Schlimmste erst noch bevorstehen, sagte UN-Hochkommissar Volker Türk vor dem Menschenrechtsrat in Genf. Detailliert berichtete Türk von der verheerenden Gewalteskalation im Großraum der Millionenstadt Goma im Ostkongo, seit dort im Januar die von Ruanda unterstützten M23-Milizen einmarschiert sind. Und fasst im ARD-Interview noch einmal zusammen:
Es ist eine katastrophale Situation. Sexuelle Gewalt gegen Frauen ist im Eskalieren. Die Bombardierungen zerstören die Infrastruktur. Es sind mittlerweile schon 3000 Menschen mindestens getötet worden und einige tausend verletzt. Wir sehen, dass Krankheiten ausbrechen. Wir haben mittlerweile über 500.000 von Menschen, die vertrieben wurden. Die Bevölkerung ist schwerst traumatisiert und wir müssen alles tun, um denen zu helfen.
Die kongolesische Regierung beantragte, dass der UN-Menschenrechtsrat eine unabhängige Untersuchung der Gräueltaten beschließt, damit die Täter zur Verantwortung gezogen werden können. Die 47 Mitgliedsländer des Rats haben die Resolution ohne Abstimmung angenommen, gegen den Protest Ruandas. Hintergrund der seit Jahren immer wieder neu aufflammenden Kämpfe sind die reichen Bodenschätze im Ostkongo, darunter wertvolle Metalle wie Gold, Koltan oder Kobalt.
Es ist eines der rohstoffreichsten Gebiete der Welt. Unsere Mobiltelefone, also gewisse Metalle, kommen vom Osten des Kongo. Es ist so wichtig, dass die Welt aufwacht, dass es hier darum geht, eine politische Lösung zu finden.
So UN-Hochkommissar Volker Türk. Die kongolesische Regierung verlangt insbesondere von westlichen Ländern mehr Druck und Sanktionen gegen Ruanda, das die Offensive der M23-Milizen gegen ihr Land unterstützt. Deutschlands UN-Botschafterin in Genf, Nicola Gilhoff, forderte, dass sich Ruanda aus seinem Nachbarland zurückzieht und die Militärhilfe für die M23-Milizen beendet. Aber auch die Demokratische Republik Kongo müsse ruandische Sicherheitsbedenken ernst nehmen, sagte Gilhoff im Menschenrechtsrat.
Rwanda must withdraw its troops and support for M23. The DRC also needs to take Rwandan security concerns seriously.
Die Beziehungen zwischen Ruanda und Deutschland sind eng. Unter anderem gibt es seit über 40 Jahren eine besondere Partnerschaft mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz. Auf die Frage, ob angesichts der Lage im Ostkongo auch die Landesregierung in Mainz ihre Zusammenarbeit mit Ruanda überdenken sollte, antwortet UN-Hochkommissar Türk diplomatisch.
Jeder, der Einfluss hat, ganz gleich wo, das sind Staaten, das sind Länder, das sind Einzelpersonen, die sollten diesen Einfluss ausüben.
Einfluss ausüben und helfen, das wird auch in einer anderen Krisenregion gefordert, und zwar im Gazastreifen. Die Vereinten Nationen koordinieren dort die Hilfslieferungen, die in Gaza seit der Waffenruhe ankommen. Es sind mehr, aber sie reichen einfach nicht aus. Bettina Meyer berichtet von vor Ort.
Ein Windstoß wirbelt Plastikplanen in die Luft, die eine Familie in Gaza als provisorische Behausung an ein zerbombtes Haus gebunden hat. In einem Schuttberg sammeln Kinder Papier und Stofffetzen ein, in einer Trümmerlandschaft, die kaum noch an eine Stadt erinnert. Hier in seiner Heimat Jabalia im Norden des Gazastreifens ist Abdul Rahim Salman zurückgekehrt, um sein Haus zu finden, erzählt er einer Nachrichtenagentur. Ich sah, dass es zerbombt ist und weinte laut, erinnerte mich an meinen Vater und meine Mutter. All die Erinnerungen sind verloren. Sie waren in diesem Haus. Mein Bruder wurde getötet. Mein anderer Bruder ist verletzt. Mein Neffe auch. Er benötigt dringend medizinische Hilfe. Seine Hauptschlagader ist verletzt. Hilfe aus dem Ausland erreicht die Menschen hier nur langsam, aber sie kommt wieder auch in den Norden Gazas, der im Krieg durch die israelische Armee vom Süden abgetrennt war, sagt UN-Nothilfe-Koordinator Tom Fletcher. Er ist gekommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Von der Stadt Deir al-Balah in Zentral-Gaza aus spricht Fletcher mit der ARD, beschreibt eine Trümmerwüste und, Zitat, pulverisierte Stadtviertel. Langsam würden einige Krankenhäuser damit beginnen, wieder Patienten zu behandeln, doch es fehle an allem. Wir befinden uns in einem kritischen 42-Tage-Zeitfenster der Waffenruhe. Ich werde nicht zulassen, dass uns die Politik in die Quere kommt, damit wir hier Leben retten können. Wir tun alles, damit die Hilfslieferungen bei den Menschen ankommen. 600 Lkw am Tag. Wir werden dafür sorgen, komme was wolle.
no matter what.
Für die Vereinten Nationen koordiniert er alle Hilfslieferungen in Gaza, sorgt dafür, dass Essen, Medizin, Benzin und Zelte dort ankommen, wo sie gebraucht werden und nicht in die Hände von Terroristen fallen, betont er.
That's probably a bit of theater for the cameras when they're doing the hostage releases.
Ich denke, es ist Theater, was die Terroristen spielen bei der Übergabe der Geiseln. In den Straßen sehe ich palästinensische Zivilisten in Not. Der Winter ist hier. Die Menschen kehren in ihre zerbombten Häuser zurück. Auf den Trümmern bauen sie Zelte, suchen im Schutt nach ihren Angehörigen. Meine größte Bitte ist, wir brauchen Zelte. Ärzte hier haben mir gesagt, sagt der Welt, wir haben alles getan, was wir konnten. Meine Frage an die Welt ist, tun wir, was wir können? Dass US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, die US-Behörde für internationale Entwicklung USAID, ein Hauptgeldgeber für UN-Hilfswerke, quasi aufzulösen, macht Fletcher Sorgen. Das werde seine Arbeit in Gaza erschweren, fügt er hinzu. Man müsse nun für mehr Unterstützung in Europa werben. Doch laut Fletcher gibt es auch eine gute Nachricht. In den vergangenen 2 Wochen hätten Helfer 1 Million Menschen mit Essen versorgt, eine extreme Hungerkatastrophe eingedämmt. Zu der Idee Trumps, Gaza zu entvölkern und eine Riviera des Nahen Ostens zu bauen, sagte der Nothilfekoordinator im Gespräch mit der ARD.
After everything they've endured, someone needs to ask them.
Nach allem, was die Menschen durchgemacht haben, muss sie jemand fragen, was sie wollen. Sie sind dabei, ihre toten Angehörigen aus den Trümmern zu ziehen. Wenn sie sie fragen, sagen sie, wir gehen nirgendwo hin. Das ist ihre Heimat. Hier wurden sie geboren. Sie entscheiden, wo sie leben wollen.
They'll decide where they want to live.
Die UN fordert mehr Hilfe in Gaza, der Bericht von Bettina Meyer. Damit noch zu einer Wahl, die dieses Wochenende schon ansteht, ins Kosovo. Beim Kampf um die 120 Sitze in Pristina geht es um Mehrheiten und Minderheiten. So wollen Serbien und die Parteien der Opposition ihren Einfluss stärken. Oliver Schosch.
Das Tonstudio des im Kosovo bekannten Musikproduzenten Florent Bošnjaku ist auf einem Hügel in der Hauptstadt Pristina. Er jammt zusammen mit einem Rockgitarristen. Bošnjaku wurde unter anderem als Komponist dieses Songs der kosovarischen Sängerin Rona Nišliju bekannt. Das war 2012 beim Eurovision Song Contest. Damals holten die Kosovo-Albaner Bošnjaku und Nišliju den 5. Platz. Allerdings für Albanien, denn der Kosovo darf bis heute nicht beim Eurovision Song Contest teilnehmen. Und das ist irgendwie bezeichnend für das Land, so Bošnjaku. Wir sind immer noch nicht so frei, dass wir selbst unseren Weg wählen können. Es spielt keine Rolle, wer jetzt die Wahlen gewinnen wird. Wir kämpfen immer noch darum, als Land anerkannt zu werden. Wir dürfen erst seit wenigen Monaten visafrei in die EU reisen. Es gibt immer wieder viele Probleme wegen unseres Nachbarn Serbien. Wir müssen immer irgendeine Lösung finden, die von Serbien abhängig ist.
We have somehow to find a solution through Serbia.
Der kosovarische Premier Albin Kurti setzt im Wahlkampf allerdings eher auf Konfrontation. Bei seinen Reden vor seinen Anhängern tritt er ziemlich angriffslustig auf. Seine Fans schwenken statt blau-gelber Kosovo-Fahnen schwarz-rote Albanien-Flaggen, was viele Serben als Groß-Albanien-Träumereien deuten. Kurti ist der Ansicht, dass die serbische Regierung in Belgrad den Gemeindeverband kapern würde, um ihre Macht über die Kosovo-Serben zu festigen. Albin Kurti hat Mitte Januar allerdings die Lage selbst weiter verschärft, indem er für ein Ende des serbischen Behördensystems im Kosovo gesorgt hat. Er ließ die noch übrigen serbischen Bürgerbüros, Postämter und weitere Behörden schließen, sodass nur noch serbische Schulen und Krankenhäuser übrig geblieben sind. Da viele Serben noch auf diese Strukturen angewiesen sind, müssen sie nun oft hunderte Kilometer nach Serbien fahren für Behördengänge. Das hat die Serben empört, aber auch viele Albaner kritisieren das. Der Kosovo-Albaner Lulzim Zhubi betreibt das Grillrestaurant Tiffany's im Skigebiet Brezovica im Süden des Kosovo. In dieser Gemeinde leben mehr Serben als Albaner. Zhubi hat überwiegend serbische Kellner und das funktioniert ohne Konflikte. So muss das auf allen Ebenen werden, so Zhubi. Es gibt so ein nationalistisches serbisches Sprichwort, das sagt, dass Serben und Albaner nur nebeneinander, aber nicht miteinander leben können. Der Balkan ist doch ein kleiner Ort, da kann man nur miteinander leben. Wir brauchen einen Neuanfang. Ob ein Neuanfang mit oder ohne Premier Albin Kurti versucht werden muss, ist offen. Kurtis Partei Witwendosje ist bei der Parlamentswahl haushoher Favorit. Allerdings könnte es dieses Mal nicht wieder zur absoluten Mehrheit reichen, sondern es ist nicht ausgeschlossen, dass mehrere Oppositionsparteien ein Bündnis gegen Kurti bilden können.
Damit noch zu den Wetteraussichten für die Nacht und fürs Wochenende hier auf SR Kultur bei der SR Infobilanz. Am Abend ist der Ausblick nun ja winterlich. Sprich, auch der Samstag wird eine meist trockene Mischung, dichte Wolken, ein bisschen Sonne bereithalten. Temperaturen morgen 4 bis 8 Grad. Und so geht's dann auch ins Wochenende. Sprich, der Sonntag und auch der Montag nochmal mit milden Temperaturen bis 7 Grad, meist trocken, viele Wolken. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Jochen Marmit, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und hier geht's jetzt gleich weiter mit der Abend.